ARD Sounds.
Hi, bevor ihr weiterhört, gibt's jetzt einen kleinen Hinweis. Ihr hört jetzt die Hintergrundfolge Der Streit um die Sterbehilfe. Mit allem, was wir euch zu dem Thema noch unbedingt erzählen möchten. Mein Name ist Exona Hüseni und mit mir im Studio ist Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte und Leiter der ARD-Rechtsredaktion. Ihr kennt ihn schon aus der ersten Folge. Hallo Frank.
Hallo Exona.
Ja Frank, das Urteil des Verfassungsgerichts, über das wir in der ersten Folge ja ausführlich gesprochen haben, ist jetzt 6,5 Jahre her. Aber das Thema Sterbehilfe, das ist immer noch oder wieder ziemlich aktuell, oder?
Ja, das stimmt. Erst im November 2025, da wurde die Sterbehilfe in Deutschland wieder breit diskutiert. Anlass war der Tod der Kessler-Zwillinge. Die beiden bekannten Schauspielerinnen und Sängerinnen hatten im November 2025 mit 89 Jahren gemeinsam ihr Leben beendet, mit Hilfe eines Sterbehilfevereins. Die Kessler-Zwillinge waren schon länger Mitglied in dem Verein und die beiden haben dem Verein auch ausdrücklich erlaubt, über die Umstände ihres Todes zu sprechen, also dass sie Sterbehilfe in Anspruch genommen haben. Und wir haben dann auch zum Beispiel für Tagesschau.de erklärt aus diesem Anlass, was ist da eigentlich erlaubt und was nicht.
Und man muss sagen, auch über Deutschland hinaus wurde in letzter Zeit intensiv über Sterbehilfe diskutiert. Zum Beispiel im März 2026, also vor wenigen Monaten, hat der Fall der jungen Spanierin Noelia Castillo für Schlagzeilen gesorgt. Sie war nach einem gescheiterten Suizidversuch querschnittsgelähmt und wollte dann eben nicht mehr leben und erhielt auf ihren Wunsch hin von einem Arzt eine tödliche Spritze. Was in Deutschland übrigens gar nicht erlaubt wäre, aber dazu gleich mehr.
Genau, in dieser Folge wollen wir uns das Thema Sterbehilfe noch etwas genauer anschauen, was erlaubt ist und was nicht und warum das Thema auch politisch bis heute so umstritten ist.
Vorher wollen wir aber noch was ganz Wichtiges machen, nämlich erstmal die Begriffe klären. Denn Sterbehilfe ist nicht gleich Sterbehilfe. Und je nachdem, welche Situation vorliegt, gibt es auch unterschiedliche rechtliche Konsequenzen.
Bei den Begriffen wird oft einiges durcheinander geworfen. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten der Sterbehilfe. Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland strafbar als Tötung auf Verlangen nach § 216 Strafgesetzbuch. Aktiv ist die Sterbehilfe dann, wenn ein Arzt einem Sterbewilligen auf dessen Wunsch ein tödlich wirkendes Medikament in die Vene spritzt und ihn dadurch tötet.
Und das war der Fall bei Noelia Castillo aus Spanien, oder?
Ja, nur ist die aktive Sterbehilfe in Spanien eben nicht strafbar. Bei der passiven Sterbehilfe, da verabreicht der Arzt kein tödliches Medikament, sondern führt eine medizinische Maßnahme einfach nicht weiter, wie zum Beispiel eine Beatmung, wodurch der Patient dann stirbt. Darunter kann auch die Situation fallen, dass ein Beatmungsgerät abgeschaltet oder die künstliche Ernährung beendet wird, wenn es keine Überlebenschance mehr gibt. Man spricht deshalb auch vom Behandlungsabbruch. Dieser Begriff ist noch etwas genauer als passive Sterbehilfe. Wichtig, so ein Behandlungsabbruch, der ist nur dann nicht strafbar, wenn er dem Willen des Patienten entspricht.
Und wie stellt jetzt ein Arzt oder eine Ärztin sicher, was dem Willen des Patienten wirklich entspricht, wenn der zum Beispiel gar nicht mehr in der Lage ist zu sprechen?
Also der beste und sicherste Weg, das herauszufinden, ist eine Patientenverfügung, wenn es die denn gibt. Wenn es sie nicht gibt, dann gibt es auch die Möglichkeit, den mutmaßlichen Willen des Patienten herauszufinden, durch Gespräche mit den Angehörigen, was hat er oder sie damals gesagt und andere Anhaltspunkte. Aber besser ist es natürlich, man hat eine Patientenverfügung, wo alles ganz klar geregelt ist. Bei der indirekten Sterbehilfe, nächster Begriff, da geht es nicht darum, den Tod einer Person herbeizuführen, sondern unerträgliche Schmerzen zu lindern, vor allem bei Patienten, die im Sterben liegen. Der Arzt oder die Ärztin gibt dem Patienten starke Schmerzmittel, wie zum Beispiel Morphium. Gleichzeitig nimmt der Patient dadurch in Kauf, dass er durch diese starken Medikamente früher stirbt. Auch die indirekte Sterbehilfe ist nicht strafbar, wenn sie dem Willen des Patienten entspricht. Und schließlich gibt es noch die Beihilfe zum Suizid. Unser Thema bei Helmut Feldmann. Der Suizidwillige nimmt sich hier selbst das Leben, aber jemand hilft ihm im Vorfeld dabei. Zum Beispiel, indem er das tödlich wirkende Medikament besorgt. Das kann ein Sterbehilfeverein oder auch ein Arzt sein. Am Ende muss der Suizidwillige das Medikament aber selbst einnehmen, indem er zum Beispiel die Infusion mit dem tödlichen Medikament in Gang setzt, mit dem kleinen Rädchen, was da dran ist. Genau das ist die Situation in unserem Fall bei Helmut Feldmann gewesen.
Puh, das waren jetzt ganz schön viele Begriffe, aber gut, dass wir die jetzt einmal geklärt haben. In unserer Folge zu Helmut Feldmann, da haben wir viel über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020 gesprochen. In diesem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben formuliert. Woher leitet das Gericht dieses Grundrecht eigentlich ab? Wie hat es das begründet?
aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das in den ersten beiden Artikeln des Grundgesetzes steht. Also der Idee, jeder Mensch darf frei über sein Leben selbst bestimmen. Und dazu gehört eben auch die Entscheidung, es zu beenden. Die Folge? Alle haben dieses Grundrecht, egal ob sie krank oder gesund sind, ob sie jung oder alt sind. Diese Grundsätze, die haben viele Menschen auch irritiert. Das hat uns Andreas Voskuhle erzählt, der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
Diese Radikalität fanden viele befremdlich. Die sagten, naja, ich kann das verstehen, wenn jemand sehr krank ist, wenn er aus dem Leben ausscheiden will, aber ein gesunder Mensch, das können wir nicht verstehen. Nur, das lässt sich juristisch schwer begründen. Wenn man den einen Schritt tut und sagt, wir sind autonome Menschen und wir können autonome Entscheidungen treffen, dann können wir auch Entscheidungen treffen, die den anderen nicht so einleuchten und die vielleicht auch kurzsichtig sind und nicht rational und wie auch immer. Aber solange ich entscheidungsfähig bin, kann ich diese Entscheidung dann treffen. Und das ist die Konsequenz dieser Konstruktion. Und ja, ist eine anspruchsvolle Vorstellung.
Ja, so viel erstmal zur Theorie der Sterbehilfe und zur Entscheidung des Verfassungsgerichts und der Begründung. Aber wie ist die Situation eigentlich in der Praxis? Wenn jetzt jemand sagt, er will nicht mehr leben, kann er dann einfach in die Apotheke gehen und sich da das tödlich wirkende Medikament Natriumpentobarbital holen? Oder kann er sich das vom Arzt verschreiben lassen und es dann in der Apotheke abholen und dann zu Hause einfach einnehmen?
Nein, das geht nicht. Als Privatperson kommt man nicht direkt an das Medikament ran. Das liegt am Betäubungsmittelgesetz. Das regelt, dass man für das Medikament eine Erlaubnis vom Bundesamt für Arzneimittel braucht. Und die erteilt das Bundesamt nicht. Begründung, einem Menschen ein Medikament dafür zu geben, dass er sich damit töten kann, das widerspreche dem Gesetzeszweck des Betäubungsmittelgesetzes. Und der liege darin, Menschen Medikamente zu therapeutischen Zwecken zu geben. Außerdem bestehe eine Missbrauchsgefahr, etwa wenn andere Menschen an das Medikament kommen, die keine Erlaubnis dafür haben. Vor ein paar Jahren sah es dann mal so aus, als gäbe es doch eine Chance für schwerkranke Menschen, direkt an das Medikament heranzukommen. Denn 2017, also 3 Jahre vor der Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Sterbehilfe, gab es ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Das hat damals entschieden, in extremen Ausnahmefällen müssen Schwerkranke auch direkt Zugang zu diesem Medikament bekommen. Also wenn jemand in einer ausweglosen Situation ist und keine andere zumutbare Möglichkeit hat, an das Medikament zu kommen.
Das klingt ja jetzt erstmal nach einer guten Nachricht für Betroffene.
Ja, aber praktisch gebracht hat es trotzdem nichts. Denn das zuständige Bundesamt hat Betroffenen damals die Erlaubnis für das Medikament trotz des Urteils aus Leipzig nicht erteilt. Unter anderem auf Anweisung des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn. Das heißt, Betroffene haben einen Antrag beim Bundesamt für Arzneimittel gestellt, aber darauf eine Ablehnung bekommen.
Und dann kam in der Zwischenzeit ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Genau, das Urteil, das wir hier so ausführlich besprechen. Und das hat die ganze Situation nochmal verändert, weil das Gericht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben anerkannt hat. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverwaltungsgericht 2023 seine Linie wieder eingeschränkt mit Blick auf das tödliche Medikament. Es hat damals entschieden, Sterbewillige haben keinen Anspruch, direkt an das Medikament ranzukommen, egal wie krank sie sind. Auch weil es ja mittlerweile andere zumutbare Möglichkeiten und Wege gibt, den Sterbewunsch umzusetzen. Über Ärzte oder über Sterbehilfevereine.
So, das war jetzt der Blick auf die Praxis. Wir wollen uns zeitlich nochmal zurückversetzen. 26. Februar 2020. Da kam das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und direkt nach dem Urteil gab es damals eine ziemlich große Diskussion.
Ja, das kann man so sagen. Für das Urteil gab es zwar viel Lob, wie Andreas Voskuhle uns erzählt hat, aber es gab auch viel Kritik und das gleich von mehreren Seiten. Zum Beispiel von den Kirchen, den evangelischen und katholischen und von Palliativverbänden. Die waren bis heute davor, dass sich alte oder kranke Menschen durch das Verfassungsgerichtsurteil unter Druck gesetzt fühlen könnten, ihr Leben zu beenden, um niemandem zur Last zu fallen. Und gerade die Palliativverbände, die sagen immer wieder, es gibt doch Alternativen zum Suizid. Wir versorgen die Menschen bis zum Lebensende. Das ist so der Kern ihrer Kritik.
Und auch aus der Politik gab es Kritik, zum Beispiel vom damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn aus der CDU-CSU.
Es ist erstmal für die Mehrheit des Bundestages, die das Gesetz so beschlossen hat, zu der ich gehört habe, zumindest mal ein Urteil, wo ich erstmal schlucken musste.
Vor allem die möglichen Folgen des Urteils haben ihm große Sorgen gemacht.
Aber ich möchte nicht, dass wir irgendwann Plakate in Deutschland haben, schöner sterben bei uns, um es jetzt sehr zugespitzt zu machen. oder dass Geld verdient wird mit dem Sterben. Und die Sorge, die mich umtreibt, ist, ob aus einem Recht nicht irgendwann eine Gewöhnung in der Gesellschaft wird oder gar eine Pflicht, wo sozusagen es vorwurfsvoll heißt, was machst du denn hier mit deinen Schmerzen? Du kannst doch einen anderen Weg gehen.
Auch der damalige menschenrechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Michael Brandt, hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts scharf kritisiert. Er hatte § 217 Strafgesetzbuch, den das Bundesverfassungsgericht ja dann gekippt hat, maßgeblich mitentworfen.
Ich halte das für falsch und ich glaube, dass das Verfassungsgericht auch in seiner Entscheidung die Autonomie des Einzelnen überhöht. Ich teile die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich nicht und auch die breite Mehrheit des Deutschen Bundestages nicht. Und ich glaube, das ist ein wirklicher Dammbruch. Mir fällt kein Gesetz ein, was so abgewogen, so lange diskutiert worden ist und maßvoll auf den Weg gebracht worden ist wie dieses. Und das sehe ich auch heute noch so, dass wir einen Weg der Mitte gegangen sind, der weder Möglichkeiten verschließt, noch auf der anderen Seite die Schleusen öffnet, eine Tür öffnet, durch die am Ende auch Menschen durchgeschoben werden können, die da nicht durchwollen.
Ein zentraler Punkt dabei, den Michael Brandt von der CDU ja gerade auch angesprochen hat, die Abgeordneten hatten es sich ja nicht leicht gemacht, für das ursprüngliche Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe, den Paragraphen 217 Strafgesetzbuch, zu stimmen. Das Ganze war eine Gewissensentscheidung.
Was ist eine Gewissensentscheidung?
Großer Begriff, ja. Bei der Abstimmung im Bundestag 2015 wurde der Fraktionszwang aufgehoben. Das heißt, die Abgeordneten haben nicht nach ihrer jeweiligen Parteilinie gestimmt, sondern nur nach ihrer persönlichen Überzeugung. Das soll ja auch der Grundsatz sein in vielen Dingen. Dass das Bundesverfassungsgericht ausgerechnet dieses Gesetz, bei dem sich die Abgeordneten so viele Gedanken gemacht haben, wieder aufgehoben hat, das ging für einige Kritiker zu weit.
Und aus dieser Kritik entstand ja dann auch ein sehr grundsätzlicher Vorwurf, ob vielleicht das Gericht hier seine Rolle überschreitet und vielleicht sogar selbst Politik macht.
Ja, und dieses Spannungsfeld, das haben wir ja schon in unserer Hauptfolge Darf Helmut Feldmann sterben? Angesprochen. Der Vorwurf, den es immer wieder gibt, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber zu sehr in die Parade fährt. Der ist in der Rolle des Bundesverfassungsgerichts auch einfach angelegt. Es hat nun mal das Recht, Gesetze zu kippen, die das Parlament beschlossen hat. Eine machtvolle Position ist das. Aber wichtig zu wissen, das Gericht wird ja nie von sich aus tätig, sondern immer nur dann und erst dann, wenn jemand klagt. Gleichzeitig muss es natürlich darauf achten, dass es, wenn es dann eine Klage gibt, Kontrolleur bleibt und nicht selbst mit seinen Urteilen Politik macht. Bei den Recherchen für diesen Podcast, da habe ich durch Zufall etwas gefunden, das ich total interessant finde. Schon der erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hermann Höpke Aschhoff, hat in seiner Eröffnungsrede im Jahr 1951 beim Festakt in Karlsruhe dieses Spannungsfeld zwischen Gericht und Politik schon ziemlich genau auf den Punkt gebracht.
Wir Richter des Bundesverfassungsgerichts sind Knechte des Rechts und dem Gesetze gehorsam schuldig. Wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, unsere politisch-sachlichen Erwägungen an die Stelle der Erwägungen des Gesetzgebers zu setzen. Wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, selbst den Gesetzgeber spielen zu wollen. Wir haben nur darüber zu wachen, dass die Normen des Grundgesetzes auch von dem Gesetzgeber eingehalten werden. Wir können nur versprechen, und das verspreche ich im Namen aller Richter des Bundesverfassungsgerichts, dass wir getreu dem geleisteten Eide unserer Pflicht tun wollen, auf das, um mit einem Wort der Schrift zu sprechen, Recht quelle wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein starker Strom.
Dieses Zitat zeigt mir, dass den Richterinnen und Richtern selbst dieses Spannungsfeld schon immer bewusst war. Und es ist auch gut, wenn die Öffentlichkeit das genau beobachtet. Ich beobachte in der Praxis aber auch immer wieder die umgekehrte Situation, dass Politiker ab und zu so ein bisschen die Verantwortung abschieben auf das Verfassungsgericht. Nach dem Motto, ach, das soll doch lieber Karlsruhe entscheiden. In Klammern, dann sind die auch für die Kritik danach verantwortlich. Es gibt da also, wie so oft, mehrere Seiten der Medaille. Und bei der Sterbehilfe ganz konkret, ich kann das Bauchgrummeln im Bundestag nachvollziehen, weil das so eine intensive Debatte war und sich jede Position hören lässt. Mein ganz persönliches Fazit ist allerdings, ich saß bei Helmut Feldmann in Mahl zu Hause auf dem Sofa und da habe ich den Eindruck gewonnen, da sitzt ein Mensch, der weiß ganz genau, was er tut. Der sagt, bevor ich ersticke, da gehe ich lieber selbst. Wer soll das Recht haben, ihm da zu sagen, nee, das wissen wir aber besser, was gut für dich ist. Und das Urteil ist die Konsequenz genau daraus.
Und das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil ja auch gesagt, die Politik darf die Beihilfe zum Suizid zumindest eingrenzen, wenn sie will, und zum Beispiel Sicherungsmechanismen einbauen. Aber eben nur so, dass das Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben nicht zu stark eingeschränkt wird.
Ja, nach dem Urteil stand der Gesetzgeber also vor der Frage, wie können wir Regeln für die Beihilfe zum Suizid aufstellen, ohne das Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben zu sehr einzuschränken. Und dazu gab es im Bundestag auch zwei Gesetzesentwürfe. Und zwar folgende. Einen eher strengen Entwurf um die Abgeordneten Lars Castellucci von der SPD und Ansgar Heveling von der CDU. Danach sollte die Beihilfe zum Suizid grundsätzlich weiter im Strafgesetzbuch stehen, also unter Strafe stehen. Nur unter engen Voraussetzungen sollte die Beihilfe zum Suizid nicht rechtswidrig sein. Also eine ähnliche Regelung wie beim Schwangerschaftsabbruch in § 218 Strafgesetzbuch. Betroffene sollten sich unter anderem mehrfach einer psychiatrischen oder psychotherapeutischen Begutachtung unterziehen, sich zusätzlich ärztlich beraten lassen und erst eine gewisse Zeit danach den begleiteten Suizid in Anspruch nehmen können. Und dann gab es einen eher liberalen Entwurf um die Abgeordneten Renate Künast von den Grünen und Katrin Helling-Pla von der FDP. Sie wollten das Recht auf Sterbehilfe grundsätzlich aus dem Strafgesetzbuch herausnehmen. Stattdessen sahen sie ein neues Suizidhilfegesetz vor. Darin sollte das Recht auf Hilfe zur Selbsttötung und auf Unterstützung von suizidwilligen Personen geregelt werden. Die Länder sollten staatlich anerkannte Beratungsstellen einrichten.
Es klingt nach zwei Gesetzesentwürfen, die in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, vorsichtig formuliert.
Absolut. 2023 wurde im Bundestag auch über die Gesetzesentwürfe abgestimmt. Und auch für diese Abstimmung wurde der Fraktionszwang wieder aufgehoben. Das heißt, es war wieder eine Gewissensentscheidung. Aber im Bundestag erhielt keiner der Entwürfe eine Mehrheit. Das heißt, die Beihilfe zum geschäftsmäßigen Suizid ist seit dem Urteil des Verfassungsgerichts von 2020 wieder komplett straffrei, so wie es auch vor der Einführung des Paragraphen 217 schon war.
Zu Ende ist die Geschichte hier aber noch nicht, denn es gibt gerade wieder Bewegung in der Debatte. Es wird nämlich gerade an einem neuen Gesetz gearbeitet und darüber hinaus gibt es auch noch einen neuen Vorschlag für ein Gesetz, diesmal nicht aus der Politik, sondern aus der Wissenschaft. Was steht denn in diesem neuen Vorschlag?
Ja, das ist auch ein eher liberaler Vorschlag. Die Wissenschaftler schlagen unter anderem vor, die Beihilfe zum Suizid soll nicht im Strafgesetzbuch stehen, also die Beihilfe soll nicht mehr strafbar sein, wenn der Entschluss dazu frei verantwortlich ist. Bevor jemand Sterbehilfe erhalten kann, soll er sich aber beraten lassen müssen. In mindestens zwei Gesprächen soll geprüft werden, ob der Sterbewillige die Entscheidung zum Suizid wirklich frei verantwortlich getroffen hat. Ärzte sollen Suizidwilligen die nötigen Medikamente verschreiben dürfen, die diese dann auch selbst bei der Apotheke bekommen können. Und es soll auch zulässig sein, das Medikament an Personen abzugeben, ohne dabei eine zweite Person zu beteiligen, also dass jemand beim Suizid hilft.
Das heißt natürlich nicht zwingend, dass diese Initiative, dieser Vorschlag es als Gesetzesentwurf dann auch in den Bundestag schafft. Sie ist aber zumindest ein Versuch, dieses Spannungsfeld aufzulösen zwischen Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben auf der einen Seite und dem Schutz der Menschen, dem Schutz der Bevölkerung auf der anderen Seite.
Ja, was man auf jeden Fall merkt, solange der Gesetzgeber keine klaren Rahmenbedingungen für die Suizidbeihilfe schafft, sorgen Fälle wie die der Kessler-Zwillinge immer wieder für neue Debatten.
Ja, uns wird das Thema auf jeden Fall weiter beschäftigen.
Ja, wir beobachten das auf jeden Fall weiterhin für euch. Das war's mit unserer Hintergrundfolge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, Leute, ganz kurz, bevor wir weiterspielen. Meine Mutter ist übrigens gerade gestorben. Das war eben so ein Abend, da saßen wir zusammen, haben Karten gespielt. Aber dann klingelt so das Handy, ich krieg so den Anruf, gehe in den Vorraum und dann sagt er halt so, ja, also Mama ist jetzt tot.
Das hier ist der Podcast Tod und Jetzt. Mit mir Shen.
Mit mir Ju.
Und mit mir Osi.
Als sie diese Worte gewählt hat, ich glaube an dich.
Also wenn sie an mich glaubt, glaube ich ja wohl auch an mich. Also das kriege ich ja jetzt wohl irgendwie hin.
Ein Spaßvogel, wie er halt war, hat damals auch schon gesagt, so ja, er kann sich vorstellen, auf zwei Arten zu sterben. Entweder daheim im Bett oder beim Sex. Du gibst deinem Papa gerade noch einen Schmatz auf die Backe und wünschst ihm nur eine gute Nacht und 6 Stunden später ist alles komplett anders.
Ich habe genau wie Shen meine Mama verloren.
Und ich meinen Papa.
Und das hier ist der Podcast, den wir gerne am Anfang von unserer Trauer gehabt hätten. Wir sprechen ohne Tabus und mit viel Empathie über den Umgang mit Trauer.
Wie Sterben konkret aussieht, unerwartete Bürokratie,
ob uns Friedhöfe helfen oder wie man Trauernde unterstützen kann.
Tod und Jetzt findet ihr bei ARD Sounds, bei YouTube auf dem Kanal von SWR Deep Talk und überall, wo es Podcasts gibt.